Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal, wie kann es in diesen Zeiten anders sein, um den Ukraine-Krieg gehen. Im letzten Podcast habe ich mich dem Thema ja schon mal gewidmet, indem ich eine Kollegin aus der Ukraine habe zu Wort kommen lassen. Heute schauen wir uns das Ganze nochmal stärker aus wissenschaftlicher Sicht an. Ich bin dazu nämlich mit Herrn Professor Jan Kusper verabredet. Der ist Leiter der Abteilung für osteuropäische Geschichte des historischen Seminars der Gutenberg-Universität in Mainz. Die Begrüßung ist leider aus technischen Gründen verloren gegangen. Wir steigen gleich in das Thema ein, indem ich ihm die Frage gestellt habe, ob er doch mal bitte die Ukrainer bzw. auch mal die Russen charakterisieren kann, um einfach mal darzustellen, was sind denn das überhaupt für Menschen?
Also die Ukrainerinnen und Ukrainer zu charakterisieren in ein paar Sätzen ist nicht ganz einfach. Wir sehen Menschen, die insbesondere im Westen der Ukraine um Lemberg sehr stark auf Europa orientiert sind, die Vorstellung haben von einem System, politischen System, das eine Demokratie ist, das individuelle Freiheiten schützt und dergleichen mehr. Und damit weichen sie durchaus ab von vielen Menschen in Russland, die eher eine Vorstellung davon haben, dass man sich als Gemeinschaft, als Kollektiv empfindet, die also nicht davon ausgehen, dass individuelle Freiheiten so wichtig sind. Gemeinschaftlichkeit, das Stichwort, Sabornost im Russischen, das ist es das, was die Russinnen und Russen vielleicht sehr viel stärker charakterisiert als die Ukrainerinnen und Ukrainer.
Diese Westorientierung, die ist in Teilen der Ukraine vorhanden, aber nicht überall.
In sehr weiten Teilen der Ukraine. Ich würde sagen, bis zum Euromaidan 2013-14 waren die östlichen Landesteile der Ukraine, also östlich des Dnieper, sehr viel stärker auf Russland bezogen als auf Westeuropa, Mitteleuropa. Aber mit der Annexion der Krim hat Wladimir Putin eines geschafft. Er hat es geschafft, dass sich die Ukrainerinnen und Ukrainer in der gesamten Ukraine sehr viel mehr als eine Nation, eine Gemeinschaft verstehen, die nach Europa strebt, die eine NATO-Mitgliedschaft will, die in die Europäische Union möchte. Und damit hat diese Annexion der Krim 2014 eigentlich für Putin einen nicht intendierten Effekt gehabt, nämlich dass die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls der Ukrainer und die Westorientierung der Ukrainer nach Mittel- und Westeuropa.
War der Westen vor dem Beginn des Angriffskriegs, und ich bitte jetzt schon die Generalisierungen, da bitte ich jetzt schon um Verzeihung zu, aber es geht nun mal nicht immer unbedingt anders, war der Westen vor dem Angriffskrieg des Wladimir Putin auf die Ukraine zu naiv? Hätten wir das besser absehen können? Weil es gab ja durchaus so ein paar eindeutige Zeichen, dass es da relativ viele Soldaten gab, die an der Grenze aufmarschiert sind und so weiter und so fort. Aber keiner konnte, oder die wenigsten Leute, weiß nicht, wie es ihnen ging, konnten es ja irgendwie gar nicht glauben, dass das wirklich passiert.
So ist es. So ging es mir auch. Ich habe nicht geglaubt, dass das Reden von Wladimir Putin, die historischen Begründung dafür, warum die Ukraine kein eigener Staat sein soll in seiner Weltsicht, warum es sich eigentlich um Russen bei den Ukrainern, die auch wieder nach Russland gehören, ich habe nicht gedacht, dass er das in dieser Form in die Tat umsetzt. Und da war nicht nur ich naiv, sondern da waren auch viele Politikerinnen und Politiker im Westen naiv, die sich das nicht haben vorstellen können. Dabei wird man sagen, dass der amerikanische Geheimdienst ziemlich eins zu eins berichtet hat, auch öffentlich gemacht hat, wie die Truppenmassierungen an der Grenze zur Ukraine sind, von Russland aus, von Belarus aus, auch mit dem Ziel, die Veröffentlichung auch mit dem Ziel, Putin vielleicht doch noch davon abzuhalten, den Krieg gegen die Ukraine zu eröffnen und zu führen. In dem Sinne haben wir uns sehr stark in Putin getäuscht. Wir haben auch unterschätzt, dass ihm natürlich nicht nur das Leid der ukrainischen Menschen egal ist, das er durch diesen Krieg hervorgerufen hat, sondern wir haben auch unterschätzt, in welchem Maße ihm das Wohlergehen seiner eigenen Bevölkerung egal ist, die ja nun unter dem Sanktionsregime leidet.
Ist es wirklich so? Das ist ja das, was man ab und zu mal liest, dass ihm eigentlich, wie es seiner Bevölkerung geht, dass ihm das nicht wirklich was anhaben kann. Würden Sie diese These bestätigen? Weil das ist ja schon ganz schön heftig, sowas, ne?
Ja, die vollen Auswirkungen der Sanktionen sind für den Moment noch nicht erkennbar. Wir sehen zwar den freien Fall des Rubel, der insbesondere dadurch hervorgerufen worden ist, dass die russische Nationalbank sanktioniert worden ist, aber in der Fläche in Russland sind die Sanktionen noch nicht angekommen. In Moskau, in St. Petersburg merkt man die Auswirkungen der Sanktionen teilweise schon. Wir sehen ja die Schlangen an den Geldautomaten, also den Umstieg auf Bargeld im Prinzip, der dahinter steht. Aber die Sanktionen haben eben doch einen relativ langen Bremsweg und werden ihre Wirksamkeit erst in den nächsten Monaten erweisen. Erst dann können wir sehen, ob die Auswirkungen der Sanktionen auf die Bevölkerung so wirken, dass die Unruhe in der Bevölkerung stärker wird. In der Zwischenzeit tut Putin alles, um durch die Ausschaltung von unabhängigen Medien, um durch Gesetze, in denen er andere Meinungsäußerungen unter Strafe stellen lässt, Druck auf seine eigene Bevölkerung aufzubauen. Und ich bin mir nicht sicher, wie weit er damit kommt. Für den Moment ist seine Position stabil.
Also diese Verdrängung von neutralen Medien oder nicht staatstreuen Medien, nenne ich es mal so. Die hat ja in den letzten Wochen nochmal deutlich zugenommen. Die war ja vorher schon da, aber sie hat nochmal in den letzten Wochen deutlich zugenommen.
Ja, es ist durch die Duma, das russische Parlament und auch den Föderationsrat, das Oberhaus, ein Gesetz gegangen, dass die Rede vom Krieg in den Medien, Krieg als Wort, unter Strafe stellt und mit einer Strafe bewährt, die bis zu 15 Jahren Arbeitslager bedeuten kann. Das muss man sich mal vorstellen. Für Menschen, die in offenen Briefen sagen, man soll den Krieg in der Ukraine stoppen, auch in Russland. Da gibt es Petitionen, die von Tausenden von Wissenschaftlern unterschrieben worden sind. Man muss sich vorstellen, was das auch für ausländische Medien bedeutet, für die Korrespondenten von ZDF und ARD etwa, wenn sie so etwas sagen. Vor diesem Hintergrund ist ja auch die Berichterstattung eingestellt worden. Viele Medien ziehen sich aus Russland zurück. Andere Medien werden blockiert, sind also nicht mehr empfangbar. TV Dosch, ein Oppositionsfernsehsender, der von Litauen ausgesendet hat. Also da gibt es schon jetzt eine ganz starke Dominanz der Staatsmedien, in denen reine russische Propaganda läuft.
Ja, auch Facebook und sowas wurde nochmal verlangsamt, genau. Und solche Geschichten. Was die Rechtfertigung oder die Begründung von Putin angeht für diesen Krieg, dass nämlich die Ukraine eigentlich kein eigenständiges Land sei, sondern zu Russland gehört, habe ich zumindest verstanden. Bitte korrigieren Sie mich.
Ja.
Gibt es denn dafür irgendeine nachvollziehbare, objektivierbare Begründung oder ist das schlicht und ergreifend in seinem Kopf stattfinden nur?
Er geht davon aus, dass es keine eigene ukrainische Sprache gibt, sondern er spricht in seinen Reden, auch in der Begründung zum Krieg, von einem Dialekt, den die Ukrainer sprechen. Es ist so, dass Russen, Ukrainer und Weißrussen, Belarussen eine gemeinsame ostslawische Wurzel haben. Die Sprachen sind eng miteinander verwandt und sind so nah beieinander wie vielleicht das Deutsche und das Niederländische. Also insofern gibt es da eine Verwandtschaft. Das bedeutet aber nicht, dass die Ukrainer keine eigene Nation sind. Das spricht man aus deutscher Perspektive auch den Niederländern ja nicht ab.
Nicht wirklich.
Und vor diesem Hintergrund ist diese Argumentation nicht triftig. Als im 19. Jahrhundert die ukrainische Nationalbewegung sehr stark war, wurde, darauf pochte, dass es eine eigene Literatur gibt, ukrainisch in den Schulen unterrichtet wurde, reagierten die Zaren darauf mit Verboten und Unterdrückung. Und Putin jetzt sagt jetzt, dass diese Politik der Zaren im 19. Jahrhundert genau richtig gewesen ist und dass man alles dafür tun muss, um die Ukrainer wieder in das russische Imperium, so wie er es versteht. Und das ist so ein Bild, das geht vor die Oktoberrevolution zurück, dass die Ukrainer dahin zurückgeholt werden und sich unterzuordnen haben.
Und wie ist es mit der Annexion dieser zwei Staaten im Donbassbecken heißt das, richtig?
Ja, im Donbass, also sind die Regionen Donetsk und Luhansk.
Da gibt es ja in der Tat auch eine relativ starke Anzahl an Russen, die dort leben, richtig? Das ist fast sogar die Mehrheit, so 80-90%.
Dort gibt es sehr, sehr, sehr viele ethnische Russen, die dort zum Teil schon immer gelebt haben, zum Teil aber auch erst durch die Industrialisierung in der Zeit Stalins dorthin gekommen sind, also wenn Sie so wollen, durch Arbeitsmigration, so dass das Russischsprachige dort sehr stark ist. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass eine Orientierung auf Russland stattfinden muss. Wir haben auch in anderen Regionen der Ukraine eine Dominanz des Russischen als Sprache. Viele Ukrainer sind zweisprachig oder sogar dreisprachig, sprechen also Russisch, Polnisch und Ukrainisch, manche auch Belarussisch. Und was wir sehen bei der ganz überwiegenden Zahl der Menschen, ist, dass die Orientierung auf eine ukrainische Staatlichkeit, auf die ukrainische Nation, wie ich das vorhin gesagt habe, eigentlich sehr viel stärker geworden ist, auch durch die Annexion der Separatistengebiete Donetsk und Luhansk.
Mhm. Wenn man sich mal so die Meinungen anschaut, warum Putin sich bedroht fühlt, sozusagen, gibt es so zwei gegensätzliche Thesen. Die eine sagt, dass er sich von der NATO bedroht fühlt, beziehungsweise von der Osterweiterung der NATO. Und die andere Gegenthese dazu heißt, dass er sich von der Demokratie bedroht fühlt, die ja zum Beispiel auch in der Ukraine da relativ stark über unterschiedliche Protestbewegungen Ausdruck verliehen bekommen hat. Was würden Sie sehr sagen?
Beide Befunde sind richtig. Mhm. Es gibt eine Bedrohung durch den Westen ganz allgemein und insbesondere durch die NATO. Es gibt eine tiefe Enttäuschung darüber, dass in seiner Welt die NATO in Gebiete vorgedrungen ist, mit Ländern, die beigetreten sind, mit Flugbasen, die dort errichtet wurden, Raketen, die dort stationiert wurden, die in seiner Welt eigentlich zum russischen Vorfeld oder direkt ins russische Imperium gehören.
Damit meinen Sie die baltischen Staaten?
Die baltischen Staaten meine ich damit. Damit meine ich die baltischen Staaten, damit meine ich auch die Republik Moldau, die dazu gehört, also mehr im Süden liegt. Und was die Stationierung von Militär angeht, meine ich damit auch die ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes, also auch Polen. Das, was Putin fordert, ist ja ein Rückzug der NATO, was Stationierung angeht, eine Entmilitarisierung auf einen Stand der NATO von 1997 und dann würde Polen eben auch darunter fallen. Es geht also über den Bestand der alten Sowjetunion hinaus.
Dass die baltischen Staaten und Polen der NATO beigetreten sind, kann man ja durchaus verstehen, weil dass die sich sozusagen bedroht gefühlt haben, wenn man sich mal anschaut, wie Putin in Syrien beziehungsweise auch in Tschetschenien vorgegangen ist, nicht wahr?
Das kann man gut verstehen. Das kann man gut verstehen und genauso gut kann man verstehen, dass andere Länder, die früher zur Sowjetunion gehörten, wie Georgien, Moldau und die Ukraine eben, auch zu Recht, wie wir im Krieg in der Ukraine sehen, Angst davor haben, wieder stärker in das russische Fahrwasser zu geraten und ihre eigene Entwicklung als Land, als Demokratie nicht selbst bestimmen zu können. Aus historischen Gründen war die Erweiterung der NATO nach Polen und ins Baltikum hinein relativ zügig und klar für alle. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Hitler-Stalin-Paktes 39, wo man gesagt hat, jetzt ist es notwendig, Sicherheit zu geben in diesem Raum. Aber ich verstehe den Wunsch der Ukraine, der Moldau und Georgien in die EU und in die NATO aufgenommen zu werden, vor dem Hintergrund des aggressiven russischen Verhaltens sehr gut.
Hat ja Putin vor, bitte helfen Sie mir, 10, 15 Jahren im Bundestag eine Rede gehalten auf Deutsch, wo er, ich fasse es mal ein bisschen zusammen, eine ausgestreckte Hand Deutschland bzw. dem Westen entgegengestreckt hat. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Haben wir das seinerzeit nicht ernst genommen? Haben wir diese Hand nicht ergriffen?
Wir haben seinerzeit oder die damals Verantwortlichen haben das sicher nicht ernst genommen, nicht ernst genug genommen. Gab schon in den 1990ern unter Boris Jelzin Anfragen darüber, wie sich die NATO dazu verhalten würde, wenn Russland einen Beitritt in die NATO anstreben würde. Und das Schlimmste, was man tun kann, ist, auf eine solche Anfrage überhaupt nicht zu reagieren. Mhm. Und das ist seinerzeit passiert. Da wurde weder Ja noch Nein gesagt, sondern es wurde gar nichts gesagt.
Russland hat darüber nachgedacht, in die NATO einzutreten.
In den 1990er Jahren. Also sozusagen.
Das klingt heute total absurd, oder?
Ja. Im Zuge der Fortsetzung dieser Politik, des Bauens des gemeinsamen Hauses Europa, von dem Michail Gorbatschow wieder gesprochen hatte, in der Zeit von Perestroika und Glasnost, das hat Boris Jelzin ja fortgesetzt und auch der ganz frühe Wladimir Putin. Sie haben ja diese Rede erwähnt vor dem Bundestag. 2001 greift das auf und behält dies so in etwa bei bis 2004, wo ein Umdenken einsetzt und er das Gefühl hat, es wird auf diese Angebote von russischer Seite nicht eingegangen. Was danach einsetzt, ist aber ein Kurs, der zunächst die NATO in ihren Erweiterungsbestrebungen nicht beunruhigen musste, der aber für die Ukrainer bedrohlich war. Das war nämlich der Versuch, in der Ukraine Kandidaten bei Wahlen durchzubringen, die absolut im russischen Fahrwasser schwammen. Und dagegen wandte man sich in der Orangenen Revolution 2004. Dagegen wandte man sich eben in der Maidan-Bewegung 2013/14. Das führte dazu, dass Putin nicht nur die NATO dann zunehmend als Bedrohung wahrnahm, sondern auch die Demokratie als Staatsform. Und in der Tat hätte ja die Demokratie als Staatsform durchaus das Ende seiner politischen Karriere bedeutet, in eventuell auch einen weiteren Zerfall Russlands, das ja nach wie vor ein Vielvölkerstaat ist, gerade wenn man in den asiatischen Teil Russlands guckt, aber auch an die Wolga, nach Tatarstan und dergleichen mehr. Das hat eben dazu geführt, dass diese Konfrontation immer stärker sich aufgebaut hat. Und was wir jetzt eben, was schwierig ist zu sagen, wo der Punkt kommt, an dem Putin sich entscheidet, nicht nur auf diplomatische Konfrontation zu gehen, sondern auch auf militärische Konfrontation in der Ukraine.
Es gab irgendwie auch die Idee, dass gesagt wurde, Putin hat sich dann sozusagen vom Westen abgewandt und ist repressiver geworden, auch innerhalb Russlands, weil es einfach wirtschaftlich nicht mehr so gut ging. Und auch deswegen hat er sich dann stärker der Ukraine zugewandt, beziehungsweise hat überlegt, wie er dort aktiv werden kann. Ist das für Sie auch ein Argument oder eher nicht?
Also Putin hatte zunächst mal im Inneren Russlands ökonomisch ja durchaus Erfolg in seinen ersten Präsidentschaften. Was verabsäumt worden ist, ist sozusagen sich zu überlegen, wie eine Strategie für die russische Wirtschaft insgesamt sein könnte, um sie von dem Verkauf fossiler Brennstoffe unabhängiger zu machen, wenn die denn dereinst versiegen. Und mit einer Langfristperspektive steht die russische Wirtschaft ja in der Tat vor relativ erheblichen Problemen. Ihr Erfolg beruht auf dem Verkauf von Rohstoffen und auch von bestimmten Erfolgen im Dienstleistungssektor, aber andere Segmente der Wirtschaft sind unterentwickelt.
Was ist das im Dienstleistungsbereich?
Das ist sozusagen im Dienstleistungssektorbereich ist es vor allem alles das, was in Moskau und Petersburg zum guten Leben gebraucht wird, sozusagen. Das funktioniert. Aber schon wenn es mal abgesehen von bestimmten Bereichen des Militärs, um technische Entwicklung geht, um Nachhaltigkeit geht in der industriellen Entwicklung, auch was den Ausbau von Infrastrukturen im Land geht, da sehen wir doch sehr starke Defizite. Und diese diese ökonomischen Probleme, die schrumpfende Wirtschaftsleistung Russlands insgesamt so etwa seit 2011, zusammen mit der Furcht vor Demokratie und einem nach inneren stärker repressiven System führen dazu, dass, um Legitimation für die eigene Herrschaft zu kriegen, solche außenpolitischen Drohkulissen aufgebaut werden, die jetzt eben sogar zum Krieg geführt haben.
Kommen wir nochmal kurz zum Krieg zurück. Ich habe noch zwei weitere gegensätzliche Thesen. Die eine lautet, Putin hat Respekt vor der NATO und greift deswegen die baltischen Staaten nicht an. Und die gegensätzliche Meinung, die zum Beispiel von den Klitschkos vertreten wird, übermorgen stehen die russischen Panzer in Ostberlin.
Ich würde sagen, dass Putin schon Respekt vor der NATO hat, insbesondere weil er, glaube ich, insgesamt überrascht worden ist, in welcher Geschlossenheit in der EU und in der NATO Sanktionen verhängt worden sind. Das führt ihn dazu, dass er annehmen muss, dass bei einem Angriff auf die baltischen Staaten beispielsweise der Bündnisfall auch tatsächlich in Kraft gesetzt wird und er es tatsächlich militärisch mit der gesamten NATO zu tun hat. Das flößt ihm Respekt ein und hält ihn, so können wir alle nur hoffen, davon ab, weiterzugehen. Dass die Klitschko-Brüder, dass Vitali Klitschko als Bürgermeister von Kiew diese Drohkulisse ausmalt, hat ja vor allem den Zweck, zu versuchen, mehr Hilfe für die Ukraine zu bekommen. Eine Flugverbotszone über der Ukraine, von der NATO geschützte Flugverbotszone über der Ukraine zu bekommen. Aber das wird nicht passieren, weil dann die NATO nach Ansicht von Völkerrechtlern Bestandteil des Konflikts würde. Und das ist von Seiten der NATO im Moment nicht gewünscht.
Reagiert Putin auf Härte sozusagen von der Gegenseite? Ist das das, was ihm dann aufhört, aktiv zu werden? Also braucht er sozusagen einen Counterpart, der ihm hart gegenübertritt?
Er braucht eine klare, harte, verständliche Sprache und offensichtlich auch eine geschlossene Abwehrfront, die stark ist, damit er also versteht, dass er nicht weiterkommt.
Waren dann, ich meine, hinterher weiß man es immer besser oder auch nicht, waren dann diese Special Relations zwischen der Bundesrepublik, gerade über Angela Merkel, die ja als Ostdeutsche nochmal eine stärkere Affinität auch zu Osteuropa hat und auch, glaube ich, Russisch spricht, war das ein Sonderweg, der im Moment nicht mehr geht und der sich seinerzeit schon als nicht gut herausgestellt hat?
Das war ja nicht nur ein deutscher Sonderweg, sondern auch von anderen europäischen Regierungen. Auch Frankreich hat sich da ganz ähnlich verhalten, gerade auch in den Vermittlungsbemühungen im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats. Das waren ja die deutsche Regierung und die französische gemeinsam. Aber tatsächlich ist dieses Konzept ganz offensichtlich bei diesem Diktator, anders kann man ihn ja nicht bezeichnen, unterdessen eine gute Beziehung zu erreichen und auch eine Veränderung in Russland zu erreichen durch miteinander im Gespräch bleiben, aber auch vor allem durch Handel, Handel durch Wandel als Stichwort, sind an dieser Stelle nicht aufgegangen. Und da hat man eine Fehleinschätzung gehabt, dass das, was im Kalten Krieg einigermaßen funktioniert hat, in den Beziehungen beispielsweise zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion, also nach dem Motto, das Röhrengeschäft geht immer, das Gas fließt immer und wenn dann Entspannungspolitik dazukommt, ist es umso besser. Das verfing bei Wladimir Putin nicht und da hat sich die vergangene Bundesregierung und auch die neue Bundesregierung am Beginn in ihren ersten Monaten sicher getäuscht, aber die französische Regierung eben auch. Eine etwas andere Perspektive auf die Dinge hatte vielleicht die britische Regierung, die über die Aktivitäten des russischen Geheimdienstes, russischer Geheimdienstleute in England, man denke an den Anschlag auf Skripal, vorher schon auf Litwenko, wusste, wozu man fähig ist. Solche Indikatoren wie der Tiergartenmord in Berlin, der ja auch zeigt, wie aktiv russische Geheimdienste in Deutschland sind, ist man von Seiten der Bundesregierung nicht intensiv genug eingegangen.
Was ich ja ganz erstaunlich finde, ist jetzt die Wandlung zum Beispiel von Polen, die ja, was die Aufnahme von Flüchtlingen zum Beispiel aus Syrien angeht, sehr restriktiv waren, überaus restriktiv waren und die jetzt doch anscheinend eine sehr starke Kehrtwendung genommen haben und da sehr aufnahmebereit sind. Ich verstehe natürlich, dass es da eine größere Nähe gibt, was die beiden Länder angeht. Aber ich finde schon erstaunlich, auch wenn man sich Ungarn anschaut, welchen massive Veränderungen es dort gegeben hat. Oder ist das nur meine Naivität?
Tatsächlich ist es so, dass schon vor dem Angriff Putins auf die Ukraine in Polen in etwa 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer lebten. Als Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter, die waren sehr stark tätig, sind sehr stark tätig im Baugewerbe, in den Pflegeberufen und dergleichen mehr, sodass es eine Vertrautheit gibt, eine enge Nähe, zum Teil ja auch verwandtschaftliche Beziehungen noch in die Ukraine hinein, sodass der Fall ukrainischer Flüchtlinge ein völlig anderer ist als der Fall der Flüchtlinge aus Syrien. Hier sieht man sozusagen Nachbarn fliehen, die man dem gleichen Kulturkreis zuordnet, der gleichen Zivilisation zuordnet, mit denen man sich sprachlich verständigen kann, während man bei den syrischen Flüchtlingen sehr stark das Gefühl hatte, dass sich durch diese Form der Migration das gesellschaftliche Gefüge in Polen insgesamt verändert. Zumindest große Teile der polnischen Eliten hatten dieses Gefühl und deshalb diese Restriktion. Und da wird auch heute noch streng unterschieden. Es gibt an der Grenze zu Weißrussland, zu Belarus, ja nach wie vor die Pushbacks von syrischen Menschen, die nach Polen hinein wollen, während man die Ukrainerinnen und Ukrainer hineinlässt ins Land. Also diese Differenz bleibt im Prinzip bestehen.
Herr Kusma, zum Abschluss unseres Gesprächs, was sind Ihre ganz persönlichen Erwartungen, Gefühle, wenn Sie sich diesen Angriffskrieg in der Ukraine anschauen?
Ich bin nach wie vor geschockt und hilflos in Anbetracht dieses Krieges. Ich habe Freunde, Bekannte sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Ich höre, wie Familien, ukrainisch-russische Familien, zerschlagen werden, nicht mehr miteinander reden. Da wird so viel zerstört im Moment an Zwischenmenschlichem, dass es einen sprachlos und atemlos macht in dieser Zeit. Und was zivilgesellschaftlich die Zusammenarbeit angeht, Wissenschaftskontakte angeht, wird ebenfalls derzeit so viel zerstört, dass ich im Moment noch keine Vorstellung davon habe, wo das Ganze hinführen soll. Wir sehen im Moment weder, wie eine Ordnung, ein Zusammenleben nach dem Krieg aussehen könnte, noch sehen wir, welche Traumata dann zu bearbeiten sein werden, damit man wieder miteinander ins Gespräch kommt.
Gibt es ein Engagement von der Uni, von Ihrem Institut, was Hilfsleistungen angeht oder Hilfe angeht für die Ukraine gerade?
Also es gibt von Seiten der Universität und den Instituten, die sich mit dem östlichen Europa beschäftigen, insbesondere eine ganze Reihe von Hilfeleistungen, auch für unsere Studierenden, die wir ja aus der Ukraine haben und auch aus Russland haben, gemeinsame zivilgesellschaftliche Initiativen zu sammeln, zu koordinieren, wo Flüchtlinge aufgenommen werden können. Es werden kleine Stipendienprogramme für Wissenschaftler in Not aufgesetzt. Und wir vernetzen uns auch mit anderen Universitäten und Wissenschaftsorganisationen, um das zu koordinieren und voneinander zu wissen.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das ganze Prognosenwagen ja gar nicht zu stellen, wie lange das noch geht und was danach kommt. Herr Kuspa, ich bedanke mich für diesen, wie ich finde, enormen Wissenstransfer. Und wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Vielen Dank für das für mich sehr wertvolle Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.